Das Wort, das uns als Grundlage dienen soll in dieser Abendstunde, finden wir in Johannes 1, Evangelium nach Johannes, Kapitel 1, die Verse 11 und 12. Und die Verse sind auch am Sonntag kurz erwähnt worden. Da schreibt Johannes so: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und vor allem der 11. Vers soll uns auch als Grundlage dienen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir haben Weihnachten, ein Fest, das sehr viele Menschen feiern. Und wir denken daran, wie Gott seinen Sohn gesandt hat, um Heil und Erlösung zu bringen den Menschen, die ihn annehmen, um Licht zu bringen, um Freude zu bringen, um eine Hoffnung zu bringen, um die Liebe zu bringen und auch um den Sinn des Lebens zu bringen. Ich habe auch so gedacht, wie viele Menschen sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und sie suchen überall, aber außerhalb von Christus ist er nicht zu finden, sondern nur in Christus allein. Christus, er ist der Sinn des Lebens, wenn wir ihn annehmen in unser Herz, mit ihm leben und mit ihm dann auch eingehen in die Ewigkeit. Und wir lesen in Römer 8, Vers 32, dass wie sollte dass Gott doch mit seinem Sohn Christus uns alles geschenkt hat. Alles. In ihm haben wir alles, was wir brauchen für Leib und für Seele. Und dafür sei ihm doch auch alle Ehre. Aber Christus, er kam auf die Erde und die Seinen nahmen ihn nicht auf, so heißt es. Und das gibt uns doch auch zu denken. Und er kam in sein Eigentum. Und was ist Eigentum? Eigentum ist das, was mir gehört. Vielleicht habe ich es gekauft, vielleicht habe ich es selber gebaut. Und über das, was mir gehört, über mein Eigentum, da habe ich auch eine gewisse Gewalt darüber. Ich kann damit machen, was ich möchte, sofern es die Gesetze und alles Mögliche noch auch zulässt. Und ich dachte so zum Beispiel an eine Eigentumswohnung oder an ein Haus, wenn wir eins haben, wenn wir es unser Eigentum nennen dürfen, wir können in dem Haus mehr oder weniger machen, was wir wollen. Wir können von mir aus mitten durchs Wohnzimmer eine Wand ziehen, wir können ein Fenster dazu bauen, wenn wir es möchten. Es ist unseres, wir können da machen, wie wir es wollen. Aber wenn wir in einer Mietwohnung sind, wir sind vielleicht im Besitz dieser Wohnung, aber wir sind nicht die Eigentümer. Und wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir erst den Besitzer fragen oder den Eigentümer fragen. So. Also mit Eigentum, das ist das, was uns gehört. Und wenn wir an die Erde denken und alles, was darin ist, alles, was darauf ist, so wissen wir, dass Gott es geschaffen hat. Und es ist nicht nur so, dass Gott der Vater es geschaffen hat, sondern die Dreieinigkeit Gottes war am Wirken. Dafür gibt es viele Bibelstellen, vielleicht einige, die darauf hinweisen, dass der Sohn als Schöpfer auch tätig war. Dazu wollen wir Johannes 1 lesen, die Verse 1 bis 3. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dieses gemacht und ohne es ist nichts, was gemacht ist. Und vielleicht der 10. Vers. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht und die Welt erkannte ihn nicht. Oder Kolosser 1, Vers 16. Kolosser 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Mächte. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. In diesem Sinn können wir sagen, dass Christus in sein Eigentum kam. Er hat die Erde geschaffen, auch uns Menschen. Und nun kam er, der Schöpfer, und erniedrigte sich selbst und wurde seiner Schöpfung gleich. Hat sich so weit erniedrigt. Und es heißt, man nahm ihn nicht an. Ohne Grund. Es war nicht, dass er sich irgendwas hat zu Schulden kommen lassen. Wir können es uns vorstellen, dass wir vielleicht ein Haus haben, eine Familie haben, Frau und Kinder. Und wir kommen von der Arbeit, wir schließen auf, kommen rein. Niemand, der uns willkommen heißt. Niemand, der uns ein freundliches Wort sagt. Sondern uns zeigt man die kalte Schulter. Wir werden verachtet und man gibt uns das Gefühl, hier überhaupt nicht hinzugehören, nicht zu Hause zu sein. Das ist doch ein schreckliches Gefühl, Liebe ohne wiedergeliebt zu werden. Und genau das hat Christus erfahren. Er kam in sein Eigentum zu den Menschen, die er geschaffen hat, die er liebte, und man nahm ihn nicht auf. Statt ihn willkommen zu heißen, mit Jauchzen und Frohlocken und sich in aller Demut vor ihm zu beugen, hat man ihn verachtet. Man hat kaum Notiz von ihm genommen und so ging es doch auch sein ganzes Leben. Wir lesen davon in Jesaja 53, dieses bekannte Wort, Jesaja 53, Vers 3. Da heißt es von Christus, er war der Allerverachtetste, und von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wertgeachtet. Natürlich ein Bild auch auf seinen Tod, aber eigentlich auf sein ganzes Leben. Er war der Allerverachtetste. Das hat man schon gesehen, als er auf die Erde kam und niemand ihn in eine Herberge bieten wollte. Er war der Allerverachtetste. Es war niemand nach ihm, der so verachtet war. Man wandte sein Gesicht von ihm, als hätte er eine schlimme Krankheit, eine ansteckende. Man musste sein Gesicht von ihm wenden, so verachtet war er. Der Schöpfer, er kommt zu seinem Geschöpf. Und das Geschöpf, das verachtet den Schöpfer, ohne den es doch überhaupt nicht existieren würde. Christus, er kam zu allen Menschen, er kam auf die Erde für alle Menschen, die er geschaffen hat. Wer nimmt ihn auf? Auch heute noch. Er ist für alle Menschen da, er ist für alle Menschen gekommen. Er ist nicht für auserwählte Personen gekommen, sondern ein jeder kann ihn annehmen, kann ihm die Tür, die Herzenstür auch öffnen. Aber wenn wir hier davon lesen, dass Jesus in sein Eigentum kam, dann bezieht sich das auch auf das Volk Israel. Es war das auserwählte Volk, das Gott zu seinem Eigentum erwählt hat. Davon lesen wir zum Beispiel in den Psalmen, im 135. Psalm, Vers 4. Denn der Herr hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem Eigentum. Oder auch in Mose, 5. Mose 14. 5. Mose 14 im 2. Vers. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Und der Herr hat dich aus allen Völkern, die auf Erden sind, erwählt, dass du sein Eigentum sein sollst. Im Alten Testament lesen wir von Jakob, von Isaak, von Abraham, die Gott gedient haben, obwohl es noch kein Gesetz gab. Aber sie hatten innige Gemeinschaft mit Gott. Sie lebten, wie Gott es haben wollte. Und es heißt, dass Gott ihnen nicht mal etwas vorenthalten konnte. So ein enges Verhältnis hatten sie zu Gott und Gott bezeugte sich zu ihnen und verhieß ihnen, dass ihre Nachkommen sein sollen wie Sand am Meer und erwählte sie und ihre Nachkommenschaft. Und auch später bei Mose lesen wir davon, dass Gott auch diesen Bund erneuerte und bestätigte. Und das Volk Israel, es wusste es auch, dass es das auserwählte Volk ist. Auch als Jesus kam, wussten sie, wir sind das auserwählte Volk. Wir sind sein Eigentum, aber es heißt, als Jesus kam, er kam in sein Eigentum und die Seinen, sie nahmen ihn nicht auf. Es war gerade im Gegenteil, man hat sich geärgert über ihn. Wir lesen davon auch, dass sie sich an ihm ärgerten, weil er die Gebräuche ändern wollte, die Sitten, die sie hatten, die Regeln. Ich denke daran, wie die Jünger am Sabbat Ähren ausrauften, um sie zu essen. Und wie dann die Pharisäer kamen und Jesus auch zur Rechenschaft aufforderten und wie Jesus auch sie verteidigte. Sie ärgerten sich an ihm, weil er ihnen aufzeigte, dass sie Sünder sind, dass sie Schuld auf sich haben, dass sie Buße tun müssen für das, was sie getan haben. Er wühlte ihre Gewissen auf, er sprach zu ihren Seelen, machte sie unruhig. Es war so ein Unruhestifter und er war ein Ärgernis sein Leben lang. Wir lesen davon zum Beispiel in Matthäus 13, Vers 57. Und sie ärgerten sich über ihn. Jesus aber sagte zu ihnen, ein Prophet wird überall geachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Also hier Menschen, die sich über ihn geärgert haben. Oder Matthäus 15, Vers 12. Da heißt es auch so, da traten seine Jünger zu ihm und sagten, weißt du auch, dass sich die Pharisäer ärgerten, als sie diese Worte hörten? Und das lesen wir immer wieder im Wort Gottes, dass sich Menschen ärgerten über ihn, weil er die Wahrheit sprach. Er war ein Unruhestifter, er war ein Stein, an dem man sich stieß, man wollte ihn doch gar nicht haben. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen, sie nahmen ihn nicht auf. Und warum haben sie ihn nicht aufgenommen? Was könnten da für Gründe gewesen sein? Und ich habe mir vier Gründe auch darüber nachgedacht. Der erste Punkt, die Oberflächlichkeit. Als Jesus geboren wurde, da hatte das Volk Israel so viele andere Probleme. Da waren die Römer, die das Land besetzten, die sich in ihrem Land, im heiligen Land breit machten, die sie besetzten, sie knechteten. Man musste Angst haben, was man sagt, was man tut. Und in diese Zeit hinein wurde Jesus geboren. Da hatte man ganz andere Probleme. Dann war da noch die Volkszählung. Es hieß, jeder soll in die Stadt, in der er geboren ist, und soll sich dort zählen lassen. Wir können uns vorstellen, was da los war auf den Straßen. Ein jeder, der sich aufgemacht hat, alles war in Reisevorbereitungen, Stress, Hektik. Wenn ich allein nur uns hier nehme, die wir heute hier sind, wenn dieser Befehl an uns ergehen würde, wir sollen die Stadt, in der wir geboren sind. Ich glaube, es gibt wenige hier, die wirklich hier wohnen und in dieser Stadt auch geboren sind. Vielleicht, dass man außerhalb bisschen der Ortschaft wohnt, aber manch einer, der vielleicht ins Flugzeug steigen müsste. Und so war es auch damals, dass die Menschen viel Vorbereitungen treffen mussten. Es waren vielleicht nur 100 Kilometer, vielleicht 50, aber es gab damals noch keine Flugzeuge. Man musste zu Fuß gehen, man hatte vielleicht ein Lasttier dabei und jeder ging in die Stadt, wo er geboren ist. Und was muss da los gewesen sein? Und hinzu kommt noch, dass man so richtig Geld verdienen konnte. Ich denke an uns, wenn wir in Urlaub fahren zur Hauptsaison, wie steigen da die Preise? Und ich kann mir vorstellen, dass es da ähnlich war. Alle haben eine Unterkunft gebraucht, Essen wurde benötigt, viele andere Dinge. Und da konnte man Geschäfte machen. Und mit sowas war man beschäftigt. Vielleicht war es so, dass derjenige, der am meisten zahlt, der bekommt das Zimmer, das übernachten kann. Und so war viel los. Und es war so viel los. Man war so beschäftigt, dass man nicht mitbekam, dass Jesus in sein Eigentum kam. Dass der Sohn Gottes in sein Eigentum kam. Sie waren so mittendrin im Leben, so beschäftigt, dass sie den Blick für das Geistliche verloren hatten. Sie sahen nicht, dass Christus kam. Es waren nur ein paar wenige, denen sich Gott offenbaren konnte. Wir denken an die Hirten, die abseits von all diesem die Schafe hüteten, weg von diesem ganzen Lärm, in der Stille, in der Ruhe, und ihnen konnte sich der Herr offenbaren. Es ist nicht auch wichtig für uns, dass wir immer wieder die Ruhe aufsuchen, die Stille, dass Gott sich uns offenbaren kann. Und diese Hirten, sie vernahmen die Botschaft, dass Christus geboren ist. Und sie machten sich auf zu diesem Stall, um ihn auch willkommen zu heißen, aber sonst war niemand. Ich bin mir sicher, Gott wollte manch einem anderen das noch zeigen, aber alles war irgendwie so im Leben drin, so im Stress. Einige Einzelne, ein Simeon später, dem Gott das offenbaren konnte, manche andere, aber es waren Einzelne. Und bei manch einem wurde sogar angeklopft an die Tür. Josef und Maria, sie klopften an, baten um Unterkunft und man wies sie ab. Das Glück, es war so nah und man hat es nicht angenommen. Man hat es nicht gesehen. Als zweiter Punkt die Unwissenheit. Wir wollen Johannes 8 aufschlagen. Johannes 8, Vers 19. Da sagten sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Sie kannten Gott nicht. Am Sonntag wurde es erwähnt, es war finster. Christus, er wurde in der Nacht geboren, auch ein Zeichen auf die Finsternis, die zu dieser Zeit war. Und wir hörten, dass 500 Jahre kein Prophet war, der das Wort Gottes verkündigte. Es war alles dunkel. Man hatte sich entfremdet von Gott. Ja, man ging in den Tempel, man opferte all die Opfer, Speisopfer, Sündopfer, Dankopfer, Brandopfer. Man brachte die Kollekte. Ich denke da auch an die Witwe, die das letzte Schärflein auch spendete. Also man tat viel, aber die Herzen der meisten hatten sich von Gott entfernt. Man wusste, ein Messias soll kommen. Man hat so in die Ferne geschaut, der Messias, er soll doch kommen. Und man sah nicht, dass er da ist. Man hat so in die Ferne geschaut und nicht gesehen, dass er da ist. Und hätten sie gelebt wie ein Abraham, wie ein Jakob, wie ein Isaak, hätten sie diese innige Gemeinschaft mit Gott gehabt, hätten sie dieses Verhältnis, dieses innige mit Gott gehabt, dann hätten sie auch den Sohn erkannt. Dann hätten sie sein Reden vernommen, sie hätten ihn erkannt als Sohn Gottes. Sie hätten erkannt, dass er mit Vollmacht spricht. Sie hätten die Wunder und Zeichen zu deuten gewusst. Aber sie kannten Gott nicht und deshalb erkannten sie auch seinen Sohn nicht. Und es gab Einzelne, wie gesagt, ein Simeon, der in den Tempel ging, der auch diese Stimme Gottes hörte, die der Heilige Geist auch leiten konnte und ihn Christus auch zeigen konnte. Aber die große Masse, sie sah Gott nicht. Und man hatte sich auch ganz andere Vorstellungen gemacht. Man hatte gedacht, vielleicht, dass Gott seinen Sohn als Königssohn schickt, dass er in einen Palast aufwächst. So hatte man seine Gedanken. Und die Schriftgelehrten haben sie nicht gewusst. Sie kannten doch all die Propheten, sie kannten die Rolle des Jesaja. Sie haben es zitiert, der Kopf wusste, dass ein Messias kommen soll, aber das Herz erkannte nicht, dass er da ist. Und in Apostelgeschichte 3 lesen wir von der Pfingstbotschaft, die Petrus auch hielt, Apostelgeschichte 3, die Verse 17 und 18, es bezieht sich eigentlich hauptsächlich auch auf Jesu Sterben, aber auch das ist eigentlich, betrifft es sein ganzes Leben. Petrus sagt: Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr es in Unwissenheit getan habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zu verkündet hat, dass Christus leiden muss. Sie waren so unwissend. Sie wussten vielleicht mit dem Kopf, aber mit dem Herzen haben sie nicht gewusst. Als dritten Punkt, den Unglauben. Man konnte einfach nicht glauben, dass dieser Jesus Gottes Sohn sein soll. Ich meine, man kannte ihn doch. Das war doch der Sohn von Josef und Maria. Das war doch der Zimmermannssohn. Und als Nathanael einmal unter dem Baum lag, dann sprach er so aus, ja, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Und ich weiß nicht, wie Nazareth so allgemein als Ort gesehen wurde, aber da ist doch eine gewisse Abfälligkeit auch zu spüren in diesem Ausspruch. Und vielleicht war es auch so, dass man Jesus gehört hat und man hat gefragt, woher kommt der? Ja, der kommt aus Nazareth. Und dann hat man gesagt, ja, was kann schon von Nazareth Gutes kommen? Und damit hat man sich beruhigt, sein Gewissen hat ihn beiseite geschoben. Aber Philippus sagt, komm und sieh. Und Nathanael, er hat sich aufgemacht, er ist hingegangen und er hat Jesus als Sohn Gottes erkannt. Weil Jesus ihn kannte. Er kannte ihn noch bevor Nathanael zu Jesus kam. Er kannte seine Gedanken, er kannte sein Herz. Er war wie ein offenes Buch vor Jesus und er sagte es ihm und er erkannte, dass Jesus auch der Sohn Gottes ist. Aber viele waren doch, die zum Herrn kamen, die hörten, was er sagte. Und es heißt, sie verhärteten ihre Herzen, sie verstockten ihre Herzen und erkannten ihn nicht als Sohn Gottes an. Wir wollen mal Matthäus 13 aufschlagen. Matthäus 13, die Verse 14 und 15. Da sagt Jesus selber über das Volk, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und die Ohren hören schwer und ihre Augen haben sich geschlossen, damit sie nicht mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren. Und ich sie heile. Und in Vers 14, das ist natürlich aus Jesaja, hörend werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen und sehend werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Sie hatten ihre Herzen verstockt und sie hörten ihn mit den Ohren, aber die Herzen, sie waren geschlossen. Und Römer 11 wollen wir mal aufschlagen, Vers 23. Römer 11, Vers 23, da heißt es auch so über das Volk Israel und auch jene, wenn sie nicht am Unglauben festhalten, werden eingepfropft werden, denn Gott kann sie wohl wieder einpfropfen. Also auch eine Hoffnung für Israel, aber hier die am Unglauben festhalten, diejenigen, die nicht am Unglauben festhalten. Also es war Unglauben da, man erkannte ihn nicht als Christus, man wollte ihn nicht akzeptieren als Sohn Gottes. Und als letzten Punkt die Selbstgerechtigkeit. Da denke ich zum Beispiel auch an den reichen Jüngling, der da auch irgendwo drunter fällt, der doch von sich sagen konnte, ich habe doch alles gehalten. Also eine gewisse Gerechtigkeit, eine Selbstgerechtigkeit. Ich bin gerecht vor Gott. Ich habe doch alles gehalten. Und als Jesus doch etwas den Finger auf die Wunde legte, da wandte er sich ab und nahm es nicht an. Man wollte doch hören, dass man recht ist vor Gott. Und ich denke, wenn wir an Selbstgerechtigkeit oder davon hören, dann denken wir als erstes auch an die Pharisäer, an die Schriftgelehrten, die doch dafür sorgten, dass alle Regeln, alle Gesetze eingehalten wurden. Und diejenigen wurden bestraft, die sich nicht danach gehalten haben. Und nun kam jemand, der redete anders wie sie. Und irgendwie, er redete mit Vollmacht. Und die Menschen, die wollten, oder es gab Menschen, die nicht mehr ihnen zuhören wollten, sondern sie wollten diesem Jesus zuhören, der umherwandelte, diesen Unruhestifter. Sie hörten lieber ihn, als dass sie den Schriftgelehrten zuhörten. Und noch schlimmer, er verurteilte sogar ihr Handeln. Er nannte sie übertünchte Gräber, Otterngezücht. Das ging doch zu weit. Sie brauchten keinen Jesus. Sie wollten keinen Jesus haben. Und mir wurde es in der Vorbereitung, war das so arg. Ich dachte so dran, wie die Weisen aus dem Morgenland kommen nach Jerusalem. Sie kommen zu Herodes und fragen, wo ist der neugeborene König? Und wir lesen davon, Herodes erschrak und mit ihm ganz Jerusalem. Und ich dachte so, Herodes, okay, er war Ausländer, er war kein richtiger Israelit, und dass er sich erschreckt hat, weil er vielleicht die Schrift auch nicht wusste und kannte, das wäre noch eins. Aber es heißt, dass ganz Jerusalem erschrak. Und auch die Pharisäer, die Schriftgelehrten mit eingeschlossen, alle zusammen. Und dann ist es so, dass Herodes auch die Hohepriester rufen lässt. In Matthäus 2, die Verse 4 bis 6. Matthäus 2, Vers 4 bis 6. Und er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrte unter dem Volk versammeln und erforschte von ihnen, wo Christus geboren werden soll. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Land, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel weiden soll. Also ich finde dieses Wort schrecklich. Herodes fragt, was könnt ihr mir über Christus sagen, über diesen König, der geboren werden soll? Und sie sagen es ihm. Sie sagen, da ist Bethlehem, diese kleine Stadt. Dort soll Jesus geboren werden, der Christus. Und ich dachte so, es ist keiner, der richtig erkennt, was Gott gerade am Wirken ist. Was für ein großes Werk Gott gerade am Wirken ist. Es ist niemand da, der mit seinem Herzen die Wahrheit erkennt. Man konnte sagen, in Jesaja steht so und so. Es ist keiner, der sich aufmacht, Christus willkommen zu heißen. Es ist keiner, der sagt zu den Weisen, ich komme mit. Es ist keiner, der Jesus und seine Eltern warnen möchte vor Herodes, der auch die Kinder oder das Kind auch töten möchte. Es ist keiner da, der mit seinem Herzen begreift, man konnte die Schrift, man konnte ganz genau sagen, wo Christus geboren werden soll. Aber man verstand nicht mit seinem Herzen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen, sie nahmen ihn nicht an. Und gerade sie als Führerschaft Israels, des Gottes, dessen Eigentum sie sind, hätten sie nicht den Sohn ihres Gottes als erstes willkommen heißen müssen. Aber sie haben gedacht vielleicht, dass er aus ihrer Mitte kommt. Vielleicht, dass Gott es doch ihnen zuerst zeigen muss, offenbaren muss. Oder vielleicht waren einfach ihre Herzen verstockt. Er kam in sein Eigentum und die Seinen, sie nahmen ihn nicht auf. Die Gedanken gehen weiter. Mit Jesu Tod und Auferstehung hat Christus sich ein neues Volk zum Eigentum erwählt. Nämlich seine Gemeinde, die er mit seinem Blut erkauft hat, die ihm dienen, die ihm nachfolgen, egal welcher Nation sie angehören. Und davon lesen wir auch zum Beispiel in Titus 2, Vers 14. Er hat sich selbst für uns gegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und sich selbst ein Volk als Eigentum zu reinigen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Oder auch 2. Thessalonicher 2, Vers 14. Darein er euch berufen hat durch unser Evangelium zum herrlichen Eigentum unseres Herrn Jesus Christus. Die Erlösten des Herrn, die Schar der Erlösten, die reingewaschen sind durch sein Blut, die er erkauft hat, die Vergebung gesucht haben, empfangen haben, die auf dem rechten Weg sich befinden, die er sich zum Eigentum erkaufen konnte. Kann es sein, dass Christus auch heute zu seinem Eigentum kommt und die Seinen nehmen ihn nicht auf? Kann es sein, dass Gott zu seinem Volk kommt, reden möchte zu seinem Volk und man erkennt es nicht? Kann es sein, dass Gott sich offenbaren möchte seinem Volk und man sieht es anders, man erkennt ihn nicht, man erkennt nicht, dass Gott es ist, der spricht? Ich denke, es ist möglich. Ich dachte an die Gemeinde zu Laodicea im dritten Kapitel der Offenbarung, eine Gemeinde Gottes. Das heißt im 22. Vers, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es war eine Gemeinde Gottes, die den Namen trug, die dem Herrn gedient hatte. Aber doch lesen wir im 17. Vers dann, Offenbarung 3, Vers 17. Denn du sagst, nämlich Laodicea, ich bin reich und ich bin reich geworden und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und nackt bist. Selbstgerechtigkeit. Ich bin reich. Ich brauche nichts. Ich weiß alles. Und Gott sagt, du bist jämmerlich, arm, blind und bloß. Laodicea war eine reiche Stadt. Es war ein Baumwollanbaugebiet. In dieser Stadt, oder diese Stadt war nahe der Thermen von Herakles, heute als Pamukkale in der Türkei bekannt. Viele Gäste, viele Besucher, die den Ort besuchten die Bäder dort, die Thermen. Dann war die Stadt auch bekannt dafür, für eine besondere Augensalbe, die aus diesem besonderen Wasser auch zusammengesetzt war oder dieses Wasser beinhaltete. Dann konnte in diesem Wasser auch eine rote Wurzel verdünnt werden, sodass rote Farbe entstand. Und Laodicea war die Purpurstofffabrik des Römischen Reichs. Also es war eine wichtige Stadt, ein wirtschaftliches Zentrum. Es war viel los in der Stadt. Es war viel zu tun. Es wurde viel gearbeitet. Es wurde viel gemacht. Und diese Gemeinde, sie ist da irgendwie hineingeraten in dieses Fahrwasser. Sie haben sich da auch mitreißen lassen. Sie haben andere Dinge, sie waren mit ihren Gedanken bei diesen weltlichen Dingen, bei diesen wirtschaftlichen Dingen, haben sich da mitreißen lassen und haben sich somit immer weiter von Gott entfernt, sodass Gott sogar sagen musste, ich stehe vor der Tür. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Sie waren eine Gemeinde Gottes, die auf Abwegen geraten ist, die sich entfernt hat und Gott konnte nicht mehr zu ihnen sprechen. Gott wollte zu ihnen reden, aber sie nahmen ihn gar nicht an. Er redete zu ihnen und sie haben gesagt, wir sind reich, wir wissen alles, wir brauchen nichts. Gott, er wollte wirken unter ihnen, aber er konnte nicht. Er konnte nicht mehr. Und dieses Sendschreiben, es ist doch irgendwie wie eine letzte Chance für diese Gemeinde. So kommt es fast rüber. Sie waren lau geworden. Gott, er kam zu seinem Eigentum. Die Seien nahmen ihn nicht auf. Nahmen ihn nicht an. Sie waren so beschäftigt. Weihnachten, Jesus kam in sein Eigentum. Sind wir Jesu Eigentum? Gehören wir ihm? Kann er zu uns reden? Verstehen wir ihn, wenn er zu uns redet? Wenn er wirkt, sehen wir es. Kann er sich uns offenbaren? Kann er uns führen und leiten? Sind wir sein Eigentum, die ihm gehören, die er führen kann? Oder sind wir vielleicht so beschäftigt mit allem anderen, mit den irdischen Dingen, mit den wirtschaftlichen Dingen? Sind wir durch viele andere Dinge abgelenkt? Sind wir vielleicht selbstgerecht, dass wir sagen, wir wissen doch alles und gar nicht erkennen, dass Gott redet und uns etwas zeigen möchte? Sagen wir vielleicht, wir sind so geschult oder wir haben doch Erfahrung und wir verschließen uns dem Reden Gottes. Möge es doch nicht so sein, sondern wir wollen doch unsere Herzen nicht verschließen vor Gottes reden, sondern wir wollen doch unsere Herzenstür geöffnet lassen, sein Eigentum auch bleiben, dass er auch weiter zu uns reden kann. Und Christus, er soll doch in unserem Herzen, nicht in der Krippe, im letzten Eck des Herzens liegen, sondern er soll doch den Platz einnehmen, der ihm gebührt, den ersten Platz, den Herzensthron, dass er König ist in unserem Herzen, der unserem Herzen regiert und dem wir auch die Führung über uns auch überlassen. Weihnachten bedeutet, dass Gott in sein Eigentum kommt. Gott, er kommt in sein Eigentum. Und wahres Weihnachten bedeutet, dass wir Eigentum Gottes sind, dass er in unserem Herzen wohnt, dass er dort lebt, dass dort regiert, dass wir diese enge Gemeinschaft mit Gott haben, dass er zu uns reden kann, dass er sich uns offenbaren kann. Er redet zu den Menschen, die er geschaffen hat. Wer nimmt ihn an? Wer öffnet ihm? Es heißt, die aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Und das ist doch das Ziel, das Jesus hatte, dass die Menschen ihn annehmen möchten, dass sie ihn erkennen möchten, dass sie ihn aufnehmen möchten, dass sie sein Eigentum werden, ihm angehören, dass sie sich helfen lassen, dass sie ihrer Seele helfen lassen und auch sein Eigentum werden und dann auch bleiben. Denn denen, die sein Eigentum sind, denen gibt er doch auch Kraft, dass sie es auch bleiben können. Der Herr, er hilft doch seinen Kindern. Und Weihnachten, es soll nicht ein einmaliges Ereignis im Jahr sein, sondern es soll ein Dauerzustand in unserem Herzen sein. Jesus soll gegenwärtig sein in unserem Herzen, ohne aufhören. Unsere Herzen sollen ihm zugewandt sein, sollen geöffnet sein für seine Stimme. Er soll doch zu uns reden können. Vielleicht noch einen Schritt weiter. Weihnachten soll uns auch daran erinnern, dass Christus noch einmal kommen wird. Er wird wiederkommen, ein zweites Mal. Und ich dachte so, wenn wir irgendwo hingehen zu Besuch und wir machen uns auf den Heimweg wieder, was nehmen wir mit? Wir nehmen unser Handy mit, unsere Jacke, unsere Kinder nehmen wir mit. Wir nehmen das mit, was uns gehört, unser Eigentum. Wenn Christus wiederkommt, dann kommt er, um sein Eigentum zu holen. Um die zu holen, die sein Eigentum sind, die ihm gehören, die sich haben helfen lassen, die ihm die Herzenstür geöffnet haben, die wird er zu sich holen und die wird er richten, die ihn verachtet haben, die ihn abgelehnt haben, die Herzenstür verschlossen haben, auch wenn er geklopft hat, die ihn abgewiesen haben und nicht aufnehmen wollten. Menschen, die voller Unglauben sind, sie werden nicht eingehen. Die voller Selbstgerechtigkeit gehen, sind, sie werden nicht eingehen. Die lau und träge geworden sind, bei denen die irdischen Dinge an erster Stelle stehen, die so im Leben drin sind, dass sie für das Reden Gottes kein Ohr mehr haben. Sie werden oben nicht eingehen, sondern nur die, die ihm gehören, die diese enge Gemeinschaft mit ihm haben, die er kennt, die sein Eigentum sind. Und wenn er das zweite Mal kommt, dann wird niemand die Tür zuschließen können, sondern es werden alle Türen aufgetan werden. Das heißt, an jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Wir können die Tür nicht zuschließen und ihn abweisen, sondern er kommt ein letztes Mal und die Frage ist, bist du bereit oder nicht? Bist du sein Eigentum? Gehörst du ihm an? Wird er die Tür, die Himmelstür für dich öffnen, dass du eingehen kannst? Oder wird sie für dich geschlossen sein, diesmal für dich? Es gab einzelne Menschen, die auf ihn warteten. Ich denke an Simeon, der gedrängt durch den Heiligen Geist in den Tempel kam, dieses Jesuskind in seine Hände nahm und sagte, nun kann ich in Frieden sterben, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Er hatte so gewartet, er hat ihn so erwartet. Er war nicht unvorbereitet. Und so sollen doch auch wir uns vorbereiten. Wir sollen vorbereitet sein auf seine Wiederkunft, auf sein Wiederkommen. Und es heißt doch auch so, dass es zur letzten Zeit sein wird, wie zu Noahs Zeiten. Man wird heiraten, wird sich heiraten lassen, man wird kaufen, verkaufen und viele andere Dinge. Man wird so im Leben drin sein. Und ich dachte, so war es doch auch, als Christus kam. Alles war so beschäftigt. Alles war so eingenommen mit anderen Dingen, dass man Christus nicht sah, dass er da ist. Und so ist es auch prophezeit von der letzten Zeit, dass es so sein wird. Aber so soll es doch nicht bei uns sein. Wir sollen doch uns vorbereiten lassen, vorbereitet sein. In Matthäus 24, Vers 44 wollen wir lesen. Matthäus 24, Vers 44. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Jesus sagt auch mal, der Menschensohn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, ganz unverhofft. Und wohl dem, der bereit ist. Ich dachte auch an die 10 Jungfrauen. 5 waren bereit und 5 waren nicht bereit. 5 hatten sich zubereiten lassen. Sie waren gewappnet, dass wenn der Herr heute kommt, dass wenn er jetzt kommt, dass sie bereit sind. Und 5, sie hatten gedacht, er kommt. Sie haben auch so vorausgeschaut. Ja, er wird kommen. Aber das, auf einmal war er da. Vielleicht schauen auch wir voraus. In dem Wissen, ja, Gott wird kommen. Christus, er wird noch einmal kommen. Und wir schauen so in die Ferne und sagen, ja, wir wollen uns zubereiten lassen. Aber wir schieben das so auf die lange Bank. Und was ist, wenn Christus morgen kommt? Was ist, wenn er heute kommt? Bist du bereit? Sind wir dann bereit? Sind wir sein Eigentum, das er mit sich nimmt? Er kam in sein Eigentum. Die Seinen, sie nahmen ihn nicht auf. Und ich wünschte uns, dass Weihnachten in unserem Herzen sein möchte. Dass es ein Dauerzustand sein möchte. Dass wir diese innige Gemeinschaft mit Gott haben. Dass er zu uns reden kann. Dass er uns lenken und führen kann. Dass er sich uns offenbaren kann. Dass er uns weiterführen kann, einzeln, auch als Gemeinde, als Werk. Dass er weiter zu uns reden kann und dass wir ihn auch erkennen, wenn er redet. Ich wünschte uns, dass wir sein Eigentum sind und bleiben, dass wir uns zubereiten lassen, dass wir vorbereitet sein möchten, wenn der Herr kommt. Und der Herr, er möchte uns doch auch dazu Gnade schenken. Amen. Lasst uns noch einmal hinknien zum Gebet.